Austin Kleon. Gib nicht auf. 10 Wege für mehr Kreativität an guten und schlechten Tagen. Gelesen von Michelle Winter und Arvid Schalle.
Bist du beruflich oder privat kreativ tätig? Dann weißt du, dass es gute und schlechte Tage gibt. Naja, oder auch Wochen, Monate oder gar Jahre. Manchmal schäumst du geradewegs über vor Inspiration, Selbstvertrauen und Begeisterung. Und manchmal bist du so ziemlich das Gegenteil. Uninspiriert, unsicher und desillusioniert. Solche Dürrephasen können frustrierend sein. Du rennst gegen Denkblockaden und musst dich regelmäßig zu etwas aufraffen, das dich doch eigentlich erfüllen und glücklich machen sollte. In den ganz düsteren Momenten denkst du vielleicht sogar darüber nach, das Handtuch zu werfen. Autor und Illustrator Austin Kleon kennt das aus eigener Erfahrung. Auch er musste sich immer wieder zum Kreativsein motivieren. Diese Blinks sind das Ergebnis seiner Erfolge. Wir zeigen dir, wie du eben nicht aufgibst, sondern am Ball bleibst. Wir geben dir wertvolle Tipps und Techniken an die Hand, mit denen du den kreativen Strom in dir auch dann anzapfst, wenn die Spannung schwächer ist. Und wir erklären, wie du die Flamme deiner Leidenschaft am Leben hältst und regelmäßig zu einem lodernden Feuer entfachst.
Blink Nummer 1. Hauptsache, du kommst in die Gänge.
Wir starten mit einer gesunden Dosis Realismus. Egal wie viele Tricks du drauf hast, du wirst in deiner kreativen Arbeit immer Höhen und Tiefen erleben. Du kannst die Flutwellen reiten und die Ebbe überstehen lernen, aber deine Kreativität ist und bleibt so launisch wie die Gezeiten. Du kannst sie ein Stück weit beeinflussen, aber niemals kontrollieren. Was du sehr wohl kontrollieren kannst, ist deine Einstellung. Du kannst dich in deinen Neoprenanzug zwängen und mit dem Surfbrett an den Strand stellen, um auf kreativen Wellengang zu hoffen. Egal, ob es am Ende ein rauschendes Getöse oder ein erbärmliches Geplätscher wird, du bist da und nimmst die Wellen, wie sie kommen. Und zwar jeden Tag aufs Neue, bei strahlendem Sonnenschein wie bei ungemütlichem Graupelwetter. Denn am Ende ist es doch so, du kannst nur produktiv sein, wenn du dich überhaupt an die Arbeit machst. Zum Glück gibt es eine bewährte Strategie, mit der sich viele Menschen erfolgreich aufraffen. Tägliche Routine. Ganz recht, es hilft, sich an feste Arbeitszeiten zu halten. Das kann aber auch bedeuten, dass du dich mit bestimmten Ritualen in Stimmung bringst. Dafür gibt es schier endlose Möglichkeiten. Die US-amerikanische Schriftstellerin Sylvia Plath schrieb früh am Morgen, noch bevor ihre Kinder aufwachten. Franz Kafka dagegen arbeitete nachts, als seine Familie bereits im Bett war. Der Schriftsteller John Steinbeck spitzte ein Dutzend Bleistifte an, bevor er sich ans Werk machte. Und Schiller soll an faulen Äpfeln gerochen haben, um in Fahrt zu kommen. Also keine falsche Scheu. Hauptsache, du kommst in die Gänge. Und denk daran, deine Routine muss zu deinen Bedürfnissen, Umständen und Wesenszügen passen. Wann hast du Zeit für Arbeit? Bist du eine Nachteule oder ein früher Vogel? Was bringt dich in kreative Stimmung? Das sind die Fragen, auf die es bei deiner persönlichen Routine ankommt.
Mit anderen Worten, um überhaupt kreativ sein zu können, musst du dich an die Arbeit machen. Das ist eine Fleiß- und Willenssache, bei der feste Routinen und Arbeitszeiten helfen.
Als künstlerischer Freigeist mag dich der Gedanke an strenge Routinen abschrecken, aber sieh es so, Sinn und Zweck der Routine ist ja nicht, deine Freiheit einzuschränken. Im Gegenteil, sie hilft dir, der Hektik deines Lebens feste Zeiten abzutrotzen, in der es um nichts als deine kreative Arbeit geht.
Blink Nummer 2. Ab in den mentalen Flugmodus.
Kreativität braucht Zeit und Ruhe. Aber im Trubel unseres modernen Lebens ist beides Mangelware. Also, was tun? Guter Rat für die Flucht vor dem Chaos kommt von Autor und Literaturwissenschaftler Joseph Campbell. Er empfiehlt den Rückzug an einen sogenannten heiligen Ort. Das kann vieles bedeuten, aber eine greifbare Form wäre ein stilles und geschütztes Plätzchen wie ein separates Zimmer, ein kleines Atelier oder eine Garage. Solltest du keinen Zugang zu einem solchen Raum haben, kann dein heiliger Ort auch eine Zeitspanne sein. Vielleicht gibt es unter der Woche eine bestimmte Tageszeit, an der du dein Zuhause für dich allein hast. In diesen Stunden kann sich selbst dein Küchentisch in einen heiligen Ort verwandeln. Egal, ob es am Ende ein Ort oder eine Zeit ist, der Schlüssel liegt darin, den Rückzug wirklich wie etwas Heiliges zu behandeln. Da sind keine Störungen erlaubt. Schotte dich von den Ablenkungen der Außenwelt ab, um dich voll und ganz auf deine kreative Arbeit zu konzentrieren. Wie das klappen soll? Hier kommen zwei Tipps. Erstens, schalte in den Flugmodus. Und zwar nicht nur auf dem Sperrbildschirm deines Smartphones, sondern auch mental. Versetz dich gedanklich in die Passagierkabine eines Linienfliegers. Da oben, hoch über den Wolken und zwischen zwei Orten, gibt es weder Empfang noch Ablenkung. Keine sozialen Medien, keine Anrufe, kein Streaming. Du bist völlig allein mit dir und deiner Zeit. Also nutze sie, um zu denken und zu arbeiten. Egal, ob du im Zug, Bus oder im Wartezimmer sitzt, simuliere den Effekt, indem du dir Kopfhörer aufsetzt und dein Smartphone stumm schaltest. Dort in deinem persönlichen Flugmodus bist du für kurze Zeit unempfänglich für nervtötende Signaltöne und schreckliche Schlagzeilen. Womit wir beim zweiten Konzentrationstipp wären: Schirme dich jeden Tag zumindest ein paar Stunden lang von Nachrichten ab, vor allem direkt nach dem Aufwachen. Es gibt so viel gesündere Wege, in den Tag zu starten. Spazieren gehen, lesen, Musik hören, kuscheln, mit den Kindern spielen. Die Liste ist schier unendlich. Die Welt kann warten, bis du seelisch für sie bereit bist.
Ganz im Ernst, schütze dich und deine kreative Energie vor störenden Ablenkungen. Zieh dich an deinen persönlichen, heiligen Ort zurück, schalte in den mentalen Flugmodus und schirme dich ab von Nachrichten und Schlagzeilen.
Dir geht am Ende trotzdem nichts verloren. Bringe dich einfach später am Tag auf den aktuellen Stand. Oder klinke dich den Großteil der Woche über aus und verfolge nur an einem Tag in der Woche die Nachrichten. Tu, was dir gut tut.
Blink Nummer 3. Tabula rasa und viva la siesta.
Jetzt weißt du, wie wichtig Routinen und Schutzräume sind, um kreativ in die Gänge zu kommen. In diesem Blink beleuchten wir weitere Tipps, mit denen du ein bisschen mehr Ordnung und Ruhe in deinen Alltag bekommst. Der erste Tipp ist ein Dauerbrenner. Arbeite mit Listen. Dabei gibt es weitaus mehr Optionen als die traditionelle To-Do-Liste. Der britische Künstler David Shrigley zum Beispiel führt Listen über all die Dinge, die er grafisch umsetzen möchte. So mangelt es ihm nie an Ideen für seine nächste Zeichnung. Der Autor Steven Johnson hält jeden seiner Geistesblitze in einem sogenannten Funkendokument fest, aus dem er dann für spätere Projekte Inspiration schöpft. Und die Mitglieder der britischen Rockband The Wire fanden einen gemeinsamen Stil, in dem sie sich per Liste auf gemeinsame No-Gos festlegten. Keine Gitarrensoli, keine unnötigen Parts, keine Refrains am Liedende und so weiter. Auch die nächste Strategie avanciert allmählich zum Trend. Das Aufräumen. Der japanische Ordnungsguru Marie Kondo inspirierte weltweit Millionen Menschen, sich von unnötigen materiellen Gegenständen zu trennen. Trotzdem darfst du als Künstlerin auf ein wenig kreatives Chaos am Arbeitsplatz bestehen. Das kann sogar inspirieren. Immerhin geht es beim Kreativsein darum, unkonventionelle Verbindungen zwischen vermeintlich zusammenhanglosen Dingen zu erschaffen. Wer weiß, welche Verknüpfungen dir einfallen, wenn deine Materialien wahllos in der Gegend herumfliegen. Aber irgendwann wird das Chaos kontraproduktiv. Woher du weißt, wann du diesen Kipppunkt erreicht hast? Ganz einfach. Dann, wenn du nicht mehr schnell und einfach findest, was du zum Arbeiten brauchst. Merk dir am besten folgende Daumenregel. Deine Materialien dürfen wild verstreut sein, aber deine Werkzeuge müssen ihren festen Platz haben. Genau aus diesem Grund ist Aufräumen eine sinnvolle Ersatzbeschäftigung bei kreativen Blockaden. Manchmal löst sich die mentale Spannung durch die körperliche Ertüchtigung von selbst. Außerdem kann Aufräumen inspirierend sein. Du könntest über ältere Skizzen und unvollendete Werke stolpern, die dich neu beflügeln. Um dafür offen zu sein, solltest du gemächlich für Ordnung sorgen und alles in Ruhe studieren, was dir in die Hände fällt. Im Idealfall räumst du nicht nur deinen Arbeitsplatz auf, sondern auch dein Oberstübchen. Wie? Na, mit einem Nickerchen. Im Schlaf werden überflüssige Abfallstoffe aus deinen Hirnzellen gespült. Darum bist du nach einer erholsamen Siesta nicht nur körperlich, sondern auch geistig leistungsfähiger.
Was zeigt uns das? Hilft deiner Kreativität auf die Sprünge, indem du Listen verwendest, deinen Arbeitsplatz aufräumst und Ruhepausen einlegst.
Gerade das Nickerchen war und ist bei vielen Künstlern beliebt. Unter anderem bei den Coen-Brüdern Philip Roth und Salvador Dali.
Blink Nummer 4. Schütze deine Kreativität vor Geld und Ruhm.
Tu, was du liebst. Viele von uns haben diese Botschaft wie ein Mantra verinnerlicht. Die Suche nach beruflicher Erfüllung hat sich zu einem der größten Karriereziele unserer Zeit gemausert. Und natürlich ist das reizvoll. Stell dir vor, man würde dich dafür bezahlen, dass du deiner Leidenschaft nachgehst. Stell dir vor, du könntest dich mit dem Verkauf deiner Kunst komfortabel über Wasser halten. Für viele Kreative klingt das nach wahr gewordenen Träumen. Doch die Sache hat auch einen Haken. Wer seine Leidenschaft zum Broterwerb macht, kann sie auch verdammt schnell satt haben. Denn wenn plötzlich deine Existenz davon abhängt, gehst du ihr nicht mehr nur aus Liebe zur Sache nach, sondern auch um ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das setzt die Leidenschaft gewaltig unter Druck. Im schlimmsten Fall verliert man so die Freude an der Kreativität. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Stattdessen könntest du dir einen erträglichen Hauptberuf suchen und deiner kreativen Arbeit in der Freizeit nachgehen. Aber nehmen wir an, das reicht dir nicht. Dann reduziere den Druck, indem du nur einen Teil deiner kreativen Energie als Einkommensquelle anzapfst. Sieh zu, dass du immer schöpferische Kraft für Projekte übrig hast, denen du rein aus Liebe nachgehst. Dabei ist Geld nicht die einzige externe Belohnung, die deine Leidenschaft korrumpieren kann. Genauso irreführend ist die Jagd nach Followern, Likes, Shares, Kommentaren, Website-Aufrufen und anderen Online-Kennzahlen. Auch hier heißt das Zauberwort Selbstschutz. Versuche derlei Messwerte zumindest eine Zeit lang zu ignorieren. Veröffentlichst du beispielsweise eines deiner Werke im Netz, dann warte eine Woche, bevor du die Anzahl der Likes und Kommentare sichtest. Übrigens gibt es eine einfache, aber sehr effektive Technik, deine Kreativität vor Ablenkungen wie Geld und Reichweite zu schützen. Das Schenken. Probier's aus. Erschaffe etwas Neues und Schönes, nur um es jemand anderem zu schenken. Egal ob deiner Freundin, einem Familienmitglied oder einem Fan. So hält es auch der Autor in kreativen Ebbezeiten. Einmal fügte er Magazinschnipsel und Klebeband zu einer Robotercollage für seinen damals 5-jährigen Sohn zusammen. Der revanchierte sich daraufhin mit einer eigenen Collage, und so wanderten die Schnipselroboter monatelang zwischen den beiden hin und her. Ein paar dieser Werke bewahrt der Autor bis heute auf.
Kurzum, schütze deine Kreativität auch dadurch, dass du sie nicht vollständig zu Geld machst und dich nicht zu sehr um Ruhm und Reichweite scherst. Das Schenken kann da eine willkommene Hilfe sein.
Und hey, wer weiß, wie weit deine Geschenke die Runde machen? A.A. Milnes Winnie Pooh, Lindgrens Pippi Langstrumpf und Tolkiens Der Hobbit begannen allesamt als Geschichten, die sich die Autoren für ihre Kinder ausdachten.
Blink Nummer 5. Weniger sein, mehr machen.
Wir könnten die Botschaft aus dem letzten Blink auch so formulieren. Halte dich weniger damit auf, zu messen, was du tust, konzentrier dich darauf, es einfach zu tun. In diesem Blink problematisieren wir die größte Messlatte von allen. Der Wunsch, ankommen zu wollen und offiziell als Autorin, Maler oder Filmemacherin zu gelten. Dieses Streben ist Teil des ungünstigen Trends, sich auf die Substantive statt die Verben der kreativen Arbeit zu fokussieren. Der Blick verengt sich immer stärker auf vermeintliche Zustandsbeschreibungen, wie Bildhauer, Sängerin und Tänzer, statt auf den eigentlichen Akt des Bildhauens, Singens und Tanzens. Das kann extrem kontraproduktiv sein. Angenommen, du willst unbedingt Malerin werden, was auch immer alles dazugehören mag. Dann wartest du im schlimmsten Falle darauf, dass dir jemand diesen Titel verleiht, bevor du dich wirklich der Malerei verschreibst. Also der Aktivität, die dieser Bezeichnung eigentlich vorausgeht. Aber da hören die Probleme nicht auf. Nehmen wir an, du erhältst dein Etikett und siehst dich nun als Malerin. Was ist dann mit deinen anderen Interessen, wie Schreiben und Töpfern? Das fällt ja nicht in deinen offiziellen Aufgabenbereich. Verlierst du dadurch dein Recht, dich auch als Autorin oder Töpferin zu begreifen? Womit wir beim größten aller Haken wären. Selbst wenn dich jeder Kritiker und jede Kollegin der Welt als Malerin anerkennt, bleibt das Ankommen eine Illusion. Denn ein kreatives Leben verläuft nicht linear zwischen irgendwelchen Start- und Ziellinien. Ein kreatives Leben ist eher wie ein ewiger Kreis. Nehmen wir zum Beispiel an, du bist Autor. Dann hast du bei jeder Arbeitseinheit dieselbe Aufgabe vor dir. Du musst eine leere Seite mit Worten füllen. Und sobald du mit einer Arbeit fertig wirst, lauert die immer gleiche Frage. Was kommt als nächstes? Das gilt für alle Schreibenden auf der Welt, von der Literaturnobelpreisträgerin bis hin zum heimlichen Dichter im stillen Kämmerlein. Egal wie versiert oder erfolgreich du bist, es wird immer eine leere Seite zu füllen geben. Die entscheidende Frage dabei ist, ob du die Herausforderung annimmst.
Darum merke, kreative Dinge zu tun ist wichtiger, als eine kreative Person zu sein. Verabschiede dich von der Vorstellung, jemals irgendwo anzukommen und konzentriere dich einfach auf deine Kunst.
Na gut, die Botschaft ist angekommen. Weniger sein wollen und mehr machen. Aber wie genau stellst du das an?
Blink Nummer 6. Kinder als Kreativcoaches.
Wie stellst du in deiner kreativen Arbeit Verben über Substantive? Nun, wenn du von den Meistern dieser Kunst lernen willst, dann sieh Kindern beim Spielen zu. Ganz recht, Kinder besitzen die angeborene Fähigkeit, das Tun über das Sein zu stellen. Nicht nur, dass sie sich selten um irgendwelche offiziellen Titel sorgen, sie scheren sich oft noch nicht einmal um das Ergebnis ihres kreativen Schaffens. Jules, der Sohn des Autors, ist da nur ein Beispiel von vielen. Als Jules 2 Jahre alt war, liebte er es, zu zeichnen. Dabei war ihm schnurzegal, welche Zeichnung dabei herauskam. Anders ausgedrückt, das Endprodukt hatte für ihn nicht annähernd so viel Bedeutung wie die Handlung selbst. Sobald er fertig war, konnte sein Vater das Bild aufhängen oder im Altpapier entsorgen. Jules war das völlig Schnuppe. Für Kinder ist Kunst eine Art des Spielens. Und spielen tut man um des Spielens willen und nicht für Nebenprodukte wie Geld oder Ruhm. Beim Spielen konzentrieren wir uns einzig und allein auf die Aktivität. Auf die kreative Arbeit übertragen heißt das, dass wir unsere Ideen vollkommen ungehemmt ausleben. Frei von jeder Sorge darüber, wie jemand anderes das Ergebnis bewerten würde. Genau aus diesem Grund ist kindliche Verspieltheit einer der wichtigsten Schlüssel zur Kreativität. Nähre diesen Spieltrieb, indem du etwas Neues erschaffst und gleich darauf wieder vernichtest. Ist es etwas Digitales? Dann lösch es. Etwas Musikalisches? Nimm es gar nicht erst auf. Etwas Physisches? Wirf es weg. Du kannst es sogar verbrennen, wenn dir nach ein bisschen Dramatik zumute ist. Ziel der Übung ist, dich vom Wahn der Ergebnisse und Produkte zu lösen. Du kannst das sogar noch steigern und vorsätzlich schlechte Kunst machen. Zeichne die hässlichste Zeichnung, sing das nervigste Lied, schreib das langweiligste Gedicht der Welt. Und wenn du dein inneres Kind wirklich wiederfinden willst, dann versuche, mit echten Kindern zu spielen. Du hast keine in deinem Umfeld? Dann werde selbst zum Kind. Der Buchautor Lawrence Weschler leiht sich regelmäßig die Bauklötzchen seiner Tochter, wenn er eine kreative Auszeit braucht. Und wie ließe sich eine Denkblockade besser lösen als mit echten physischen Holzblöcken?
Will heißen, Kreativ sein ist wie Spielen. Es geht nicht um Erwartungen oder Ergebnisse, sondern die Freude am Schaffen und Schöpfen. Nimm dir immer wieder Zeit, um aus reinem Spaß an der Freude kreativ zu sein.
Im nächsten Blink entlarven wir einen weiteren Irrglauben, der viele vom Kreativsein abhält.
Blink Nummer 7. Der Zauber des Gewöhnlichen.
Stell dir vor, du könntest mit den Fingern schnippen und dein Leben wäre auf magische Weise 10-mal cooler als jetzt. Alles, von deinem Viertel über deine Wohnung und deinen Arbeitsplatz bis hin zu deinem privaten Umfeld, wäre plötzlich toller, bunter und schöner. Aber mal im Ernst, würde dich das kreativer machen? Glaubst du, die Gewöhnlichkeit deines aktuellen Lebens ist die größte Barriere für deinen kreativen Durchbruch? Viele Menschen tappen in genau diese Falle. Sie denken, ein außergewöhnliches Leben mache sie außergewöhnlich kreativ. Als ob das eine vom anderen abhinge. Dabei gibt es unzählige große Künstler mit langweiligen Lebensläufen. Denke nur an Franz Kafka. Heute ist er einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Damals war er ein einfacher Versicherungsangestellter. Du siehst, besondere Werke können auch unter völlig unbesonderen Umständen entstehen. Nicht nur das, du kannst dich von eben jenen schnöden Umständen inspirieren lassen. Du musst nur den Zauber finden, der sich in den Winkeln und Ritzen des banalen Alltags verbirgt. Ein anderes schönes Beispiel dafür war der US-amerikanische Comicautor Harvey Pekar. Er arbeitete den Großteil seines Berufslebens in der Verwaltung eines Krankenhauses in Cleveland. Und nicht nur, dass er trotz dieses drögen Umfelds unglaublich kreative Comics schrieb, er ließ sich oft gerade von jenem Umfeld zu neuen Geschichten inspirieren. Egal wo und wie du lebst, die Welt steckt voller Magie. Du musst nur nach ihr Ausschau halten. Du musst die Welt um dich herum auf dich wirken lassen und genau beobachten. Nur so fallen dir die kleinen Details ins Auge, die den meisten anderen Menschen entgehen. Leider bringt uns die moderne Gesellschaft nur allzu oft dazu, kopflos durch den Alltag zu hetzen. In dieser Hektik sind wir unempfänglich für die Welt um uns herum. Um deine Umgebung wahrzunehmen, lerne das Tempo zu drosseln. Die folgende Übung kann dir dabei helfen. Bewaffne dich mit Bleistift und Papier, setz dich in ein Kunstmuseum, eine Galerie oder auf einen belebten Platz und zeichne. Nimm dir Zeit, dein Motiv in Ruhe zu studieren. Der Kunstkritiker Peter Clothier würde dir sagen, dass du dir dafür eine ganze Stunde Zeit nehmen musst, bevor du eine weitere Stunde lang zeichnest. So weit musst du nicht gehen, aber die Botschaft ist klar. Komm mal runter. Lass dir Zeit.
Denk also daran. Du musst nicht außergewöhnlich leben, um Außergewöhnliches zu schaffen. Kreativität entsteht oft durch die Ruhe, den Zauber im Gewöhnlichen zu finden.
Übrigens spielt es überhaupt keine Rolle, ob du gut im Zeichnen bist. Denk an das Spiel der Kinder. Es geht nicht darum, ein schönes Bild zu schaffen, sondern darum, dir Zeit zu nehmen und deine Beobachtungsgabe zu schärfen.
Blink Nummer 8. Kreativität ja, aber nicht um jeden Preis.
Stell dir vor, du bemerkst, dass du mit einem bestimmten Verhalten Menschen in deinem privaten Umfeld verletzt. Was würdest du tun? Vermutlich würdest du über dein Verhalten nachdenken und versuchen, dich zu bessern, oder? Man sollte meinen, das gelte auch für die Kreativität. Sprich, dass du reagierst, wenn deine kreative Arbeit dir oder anderen schadet. Aber aus irgendeinem Grund hält sich bis heute ein Mythos, der das Gegenteil bewirkt. Nennen wir ihn den Mythos des einsamen Genies oder den Mythos des leidenden Künstlers. Dahinter steht der Glaube, große Kunst kompensiere, entschuldige oder erfordere gar Pein und Unglück. Nach dem Motto, selbst wenn du dich halb zu Tode ackerst, von irgendeiner Substanz abhängig wirst und deine Familie vernachlässigst, ist es das alles wert, wenn am Ende große Kunst herauskommt. Und es mag stimmen, dass die Dunkelheit in dir und der Kampf mit deinen Dämonen starken Stoff liefern können. Aber das rechtfertigt nicht, die Kreativität über dein Wohlergehen zu stellen. Denn das wäre nicht nur eine mehr als dubiose Moralvorstellung, sondern auch ein völlig fehlgeleitetes Verständnis von Kreativität und Kunst. Letztendlich bestehen der Sinn und Zweck von kreativer Arbeit darin, das Leben zu bereichern, darin dich und andere zufriedener, erfüllter und glücklicher zu machen. Oder anders ausgedrückt, deine kreative Arbeit soll dem Leben dienen und nicht umgekehrt. Andernfalls opferst du dein und das Wohlergehen anderer Menschen auf dem Altar der Kreativität. Und dann wird es dringend Zeit für eine grundlegende Neubewertung. Denk immer daran, niemand zwingt dich, in einem kreativen Bereich zu arbeiten. Es gibt so viele andere wichtige und schöne Wege, etwas Sinnvolles aus deinem Leben zu machen. Egal, ob du in einer Suppenküche aushilfst oder Nachhilfeschülern Mathe beibringst. Wenn die Kunst zur Qual wird, solltest du Abstand nehmen und eine dieser Alternativen testen. Zumindest eine Zeit lang. Ja, die zentrale Botschaft dieser Blinks lautet: Gib nicht auf. Aber es gibt Momente, in denen man die Reißleine ziehen sollte. Besonders dann, wenn du in ein tiefes Loch hineinfällst und dabei im schlimmsten Fall noch andere Menschen mitreißt. Natürlich verhält sich das anders, wenn du gerade eine schwere Zeit durchlebst und dir deine kreative Arbeit Kraft und Hoffnung spendet. Dann bleib am Ball und gib nicht auf.
So lautet unser Schlusswort. Wenn dich deine kreative Arbeit unglücklich macht, wird es dringend Zeit für Abstand. Es gibt andere Wege, dein Leben sinnvoll zu nutzen.
Pass gut auf dich auf und denke immer daran, die Welt braucht mehr gute Freunde, Eltern, Mentorinnen, Aktivisten und generell wertschätzende, respektvolle Menschen. Und zwar wesentlich dringender als einsame Genies und leidende Künstler.
Das war unser Erste-Hilfe-Kurs Kreativitätspflege zu dem Buch Gib nicht auf von Austin Kleon. Stellen wir uns zum Abschluss nochmal die Ausgangsfrage dieser Blinks. Wie kannst du deine Kreativität schützen und auch dann anzapfen, wenn du völlig uninspiriert bist? Wir haben die kreative Energie mit den Gezeiten verglichen, die ewig kommen und gehen. Umso wichtiger ist es, dass du gesunde Routinen etablierst, mit deren Hilfe du dich trotzdem immer wieder zur Arbeit aufraffst. Zieh dich an einen heiligen, ungestörten Ort zurück und schütze dich im persönlichen Flugmodus vor Ablenkungen. Halt deinen Arbeitsplatz in Ordnung und lege erholsame Pausen ein, um auf neue Ideen zu kommen. Mach dich unabhängig von Geld und Reichweite und bewahre dir in deinem schöpferischen Prozess eine kindliche Verspieltheit. Vergiss nie, dass dich die Kreativität zu einem besseren, glücklicheren Menschen machen soll und nicht zum Märtyrer. Was kannst du sonst noch tun? Wenn du in deiner Arbeit nicht vorankommst oder generell unzufrieden bist, halte es mit Nietzsche, Dickens, Beethoven und Bob Dylan. Geh spazieren. Lass die Bildschirme und die Hektik des Alltags eine Weile lang hinter dir und geh nach draußen, an die frische Luft, ins Grüne oder eine große Runde um den Block. Schärfe deine Sinne und sieh dich um. Die Vögel singen und die Wolken wälzen sich trotzdem über den Himmel. Die Welt dreht sich weiter. Und es passieren weiter gute Dinge. Diese Momente gehören allein dir. Also nutze sie. Durchdenke deine Sorgen, lass die Seele baumeln und die Muse zu dir kommen. So viel zum Thema Kreativität. Wir hoffen, du gibst nicht auf und bleibst tapfer bei dem, was dich glücklich macht. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.